Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Als ehemaliges Heimkind hat Werner Höck öffentlich gemacht, was er als Kind in den 60er Jahren erfahren musste. 2014 wurden die Missbrauchsfälle in den Kinderheimen der evangelischen Brüdergemeinde Korntal öffentlich. Es gab einen Aufklärungsbericht und Betroffene können sich weiterhin melden. Dazu braucht es Mut. Werner Höck hat als einer der Ersten über seine Erfahrungen gesprochen. Am Montag war er zu Gast in SWR 1 Leute und sprach über seine Erinnerungen, als er mit 9 Jahren in das Heim kam.
Also ich kann mich daran erinnern, dass ich damals aus der Schule rausgeholt wurde von 3 Personen. Und da wurde mir gesagt, meine Pflegemutter ist gestorben und ist weggeheim.
Das heißt, Sie kamen von jetzt auf gleich in dieses Heim?
Unvorbereitet.
Was haben Sie dort erlebt?
Der Drill, Zwangsarbeit, auch körperliche Gewalt. Es war einmal, dass ich vom Schulleiter verprügelt wurde und das vor alle Kinder auf dem Schulhof, weil ich angeblich ein bisschen vorlaut war. Da mussten wir immer zwei Leute nebeneinander die Treppe hoch ins Schulgebäude und ich habe damals gesagt, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und das hat ihm nicht gefallen, dann hat er mich verprügelt mit Fäuste. Das war das eine und das andere. Wir mussten regelmäßig die Essensreste von der Firma Eichelin in Korntal abholen für die Landwirtschaft, für die Schweine und so weiter. Und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Und dann musste ich zum Heimleiter damals, zum Werner Bitzer. Und der kam mit seinem Möhröhrle, hat mich übers Knie gelegt und hat draufgehauen. Ich habe meine Hand hinter der Popo gelegt. Und da war das Herr. Alle Regenbogenfarben und geschwollen.
Also Sie haben da große Gewalt erfahren.
So gut wie keine Liebe oder Zuneigung.
Wie haben Sie den Mut gefunden, darüber zu sprechen?
Also ich war meines Wissens nach die zweite Person, die verstärkt aktiv wurde. Ich habe auch 6 oder 7 oder 8 Demos gemacht in Korntal, also im Heiligen Korntal vor der Kirche. Da gab es also die verschiedensten Reaktionen von den Korntaler, wie das ist nicht wahr, das ist alles verlogen und so weiter und so fort.
Das hat sich nun gezeigt, dass es nicht gelogen ist, sondern dass es diese Missbrauchsfälle gegeben hat. Wenn Sie uns noch mal mitnehmen in diese Zeit, ein Aufwachsen mit Liebe, was so wichtig ist für die Kinder, hat es zu dieser Zeit nicht geben können. Wie haben Sie überhaupt für sich einen Weg dann finden können? Sie sind Speditionskaufmann geworden, Sie haben sich ein Leben aufgebaut. Was hat Ihnen die innere Stärke gegeben?
Ich war eigentlich schon immer ein Kämpfer, hab halt das gemacht, was verlangt wurde. Manchmal auch zu meinem Nachteil.
Ja, es gab dann Aktennotizen, die haben Sie uns zukommen lassen. Da steht über Sie drin, dass Sie ein durchaus schwieriges Kind waren, dass Sie frech gewesen seien, dass man für Sie eine Pflegefamilie suchen müsse, die Sie mit im Grunde harter Hand erziehen sollten. Ja. Wann haben Sie diese Akteneinsicht bekommen?
Die habe ich 2013, glaube ich, erhalten. Und da bin ich fast aus alle Wolken gefallen, was ich da gelesen habe.
Es kommt auch gerade noch mal hoch, das ist so schwierig, wenn man darüber redet. Kommt natürlich eine Erinnerung, wenn wir eine Pause machen sollen, dann sagen Sie das.
Ist okay.
Vielleicht können Sie uns noch mal sagen, als Sie davon erfahren haben und was Sie alles über sich gelesen haben, was haben Sie da beschlossen für sich?
Dass ich an die Öffentlichkeit gehen werde.
Es hat körperliche, seelische und sexuelle Gewalt in den Kinderheimen der evangelischen Brüdergemeinde Korntal gegeben. Das wurde 2014 öffentlich und zeigte ein bestürzendes Bild der Heimerziehung, vor allem in den 1950er und 60er Jahren, aber auch noch bis in die 1980er Jahre hinein. Werner Höck hat als ehemaliges Heimkind in SWR 1 Leute berichtet. Und dazu kam Brigitte Baum-Stamberger. Als ehemalige Richterin gehört sie zum Aufklärungsteam. Sie führt Gespräche mit den Betroffenen. Auf die Frage, ob es damals eine entsprechende Heimaufsicht gegeben habe, sagte Brigitte Baum-Stamberger.
Also man muss da erstmal differenzieren. Wir haben ja untersucht den Zeitraum zwischen 1949 und Ende der 80er Jahre. Und nachdem sich dann auch 1 oder 2 Betroffene aus den 90er Jahren gemeldet haben, habe ich nachgefragt, ob ich die auch berücksichtigen könnte, ob die vielleicht auch eine Anerkennungsleistung bekämen. Und das wurde dann bejaht. Man muss einfach wissen, dass die Hauptvorfälle, es war übrigens nicht nur sexualisierte Gewalt, sondern auch physische und psychische Gewalt, die wir untersucht haben und auch mit Anerkennungsleistungen bedacht haben, auch wenn keine sexualisierte Gewalt vorgekommen ist.
Werner Höck hat es eben berichtet auch, dass er geschlagen wurde.
Genau, also physische Gewalt. Dass diese Gewalt in erster Linie in den 50er und 60er Jahren passiert ist. Und zu dieser Zeit war die junge Bundesrepublik einfach noch vollkommen überfordert mit der Heimaufsicht. Es gab natürlich eine Heimaufsicht, die hat aber eklatant versagt. Und man muss auch sagen, die ganze Gesellschaft hat versagt, weil sich niemand um Heimkinder gekümmert hat. Die wurden als problematische Kinder angesehen. Gut, dass sie abgeschoben sind und dass Ruhe ist im Karton, um es mal so salopp auszuführen. Die Jugendämter haben die Kinder, die hatten unter Umständen, also bei den meisten jedenfalls in Korntal, hatten die Vormundschaft in den meisten Fällen. Und von einem Amtsvormund oder von einem Vormund erwartet man ja eigentlich, dass sie sich auch persönlich um die Kinder kümmern. Aber was ich von ganz vielen Kindern gehört habe, ist, die wurden abgeholt bei ihren Eltern, ins Auto gesetzt, nach Korntal gefahren, da abgegeben. Und dann hat der Amtsvormund sich jahrzehntelang unter Umständen nicht mehr gekümmert. Denn man muss wissen, die Kinder waren zu den damaligen Zeiten bis zu 18, 19 Jahre im Heim, bis sie...
Viele Stellen, die also versagt haben. Wenn wir an dieser Stelle mal über die Täter sprechen, die sind heute natürlich meistens verstorben, die Taten sind verjährt und dennoch, was waren das für Menschen? Das waren in den seltensten Fällen ausgebildete Pädagogen.
Es gab zu diesen Zeiten, deswegen sage ich, die Gesellschaft hat auch versagt, es gab zu diesen Zeiten kaum ausgebildete Pädagogen. Das waren, ich sag's mal ganz krass, Leute, die auf dem in der Arbeitswelt sonst keine Stelle gefunden haben. Und für Kinder konnten sie eben gebraucht werden. Das waren zum Teil Feldwebel im Zweiten Weltkrieg gewesen, die dann dort auf die Kinder losgelassen wurden. Ausgebildete Pädagogen waren es in den wenigsten Fällen. Und das hat sich erst geändert in den 70er Jahren, als die Heimaufsicht auch verschärft wurde und sich da ein kritischerer Blick in die Heime hinein auch gebildet hat.
Der Countdown läuft. Noch 6 Wochen bis zur Landtagswahl. Parteienforscher und Politikwissenschaftler Professor Frank Brettschneider war am Dienstag zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim. Und Frank Brettschneider ordnete ein, wie sich im Superwahljahr unter Corona-Bedingungen der Wahlkampf verändert.
Die sozialen Medien werden wichtiger. Sie spielen eine große Rolle im Wahlkampf. Aber auch das Papier, das Plakat, das gute alte Plakat und die Broschüren, die in die Briefkästen geworfen werden, werden wichtiger. Was fehlt, ist der Straßenwahlkampf, der Haustürwahlkampf und die Veranstaltungen in Hallen, die gehen nicht. Da müssen die Parteien sich schon drauf einstellen, eine andere Form von Wahlkampf.
Briefwahl wird wichtiger werden?
Briefwahl wird unbedingt sehr viel wichtiger werden.
Wer profitiert davon?
Eher die CDU und denjenigen, denen es gelingt, schon sehr früh im Wahlkampf ihre Anhänger zu mobilisieren. Bislang war das meist die CDU.
Was den Landtagswahlkampf und die Landtagswahl in Baden-Württemberg angeht, letzte Umfragen sehen CDU und Grüne gleich auf bei 30%. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, das ist eine spezielle Umfrage. Es gibt andere, etwa von Infratest DIMAP im Auftrag vom SWR. Da liegen die Grünen 5 Prozentpunkte vor der CDU. Das kann man jetzt noch nicht abschließend sagen. Da ist ja noch Spielraum und wir haben Bewegung in dieser Wählerschaft. Aber deutet vieles darauf hin, dass die Grünen zumindest mal eine bessere Startposition haben für diesen Endspurt und eher vor der CDU liegen werden.
Deutlich unsicherer aus vielerlei Gründen die Situation für die Bundestagswahl zeitlich gesehen. Es dauert ja noch ein gutes halbes Jahr. Dann die Frage, mit welchem Kanzlerkandidaten die Union antreten wird, wenn sie Geld draufsetzen müssten. Auf wen würden Sie setzen, Herr Brettschneider?
Als Kanzlerkandidat würde ich schon auf Herrn Söder tippen. Einfach deswegen, weil die Union mit ihm Stand jetzt die besten Erfolgsaussichten hätten. Aber was dann passiert, wenn man plötzlich realisiert, Angela Merkel wird nicht die nächste Bundeskanzlerin sein und welche Themen eine Rolle spielen, das werden wir sehen. Da ist wirklich sehr, sehr viel Spielraum, kippt die Corona-Stimmung und so weiter. Das wird eine hochinteressante Wahl werden.
Ist da was abzusehen, welches Thema nach und neben Corona nochmal hochkommen wird?
Das eine ist das alte Thema Klimawandel. Der Klimawandel hat ja nicht aufgehört, er ist nur in den Hintergrund gedrängt worden. Und dann die Bewältigung der Folgen von Corona, sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht, die extreme Belastung der Haushalte und wie wird damit umgegangen, plus die sozialen Folgen, Schule, Kindergärten und anderes. Da gibt es viel Aufarbeitungsbedarf und viele Entscheidungen, die noch getroffen werden müssen.
Wird Olaf Scholz das Ding für die SPD nochmal nach oben ziehen können?
Nicht weit genug, um dann tatsächlich auch Kanzler zu sein, bei allem Respekt vor Olaf Scholz.
Kriegen wir nach der Bundestagswahl in dieser Reihenfolge auch Schwarz-Grün?
Spricht vieles dafür, dass es Schwarz-Grün wird. Die anderen Optionen sind eher unwahrscheinlich.
Wie geht es den Menschen in den Flüchtlingslagern auf Lesbos? Wie hat sich Griechenland nach der Finanzkrise entwickelt? All das sind Fragen, die Thomas Bormann intensiv beschäftigen. Als ARD-Hörfunk-Korrespondent hat er aus Athen über Griechenland und die Region berichtet. Erst seit kurzem ist er wieder zurück. Zuvor war er Korrespondent in der Türkei. Am Mittwoch war er zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und da zog Thomas Bormann eine Bilanz seiner Berichtsjahre.
All die Jahre waren unglaublich lehrreich. Ich habe viel gelernt, ich habe viel Gastfreundschaft kennengelernt, bei sowohl in der Türkei als auch in Griechenland. Und diese beiden Völker sozusagen sind sich auch sehr ähnlich. Und zu den sehr schönen Erinnerungen zählt, wie wir mal Familienurlaub gemacht haben auf der Insel Lesbos vor Corona-Zeiten, bevor es wieder diesen heftigen Streit gab. Und da waren unglaublich viele türkische Touristen und haben quasi nach den Spuren ihrer Großeltern gesucht, weil früher haben ja auf Lesbos auch Türken gelebt. Aha. Aber die wurden dann in den 20er Jahren vertrieben, so wie auf der anderen Seite die Griechen aus der Türkei vertrieben wurden.
Dann hattest du, glaube ich, mal die Akropolis komplett für dich allein. Wie ist das gekommen?
Ah, das war also ein überwältigendes Erlebnis. Nach der ersten Corona-Welle im Mai wurden die touristischen Ziele wieder geöffnet, so auch die Akropolis. Und dort drängen sich normalerweise bis zu 10.000 Menschen auf dem Akropolis-Hügel. Und man hatte gesagt, wir machen wieder auf, wir hoffen auf Touristen. Und man hatte so richtig Absperrungen gebaut, damit sich die vielen Touristen dann in Schlangen stellen. Und da war so ein Schild, mehr als 2.000 lassen wir nicht rein. Ich bin dann rein und habe gezählt, 7 Touristen waren wir auf dem, auf dem Akropolis-Hügel. Und das war sozusagen für diesen Sommer auch mein Geheimtipp, ja, wer nach Griechenland will. Dahin, wo früher alle hingefahren sind, weil dieses Jahr war es überall leer.
Ansonsten kommt man ja als Journalist, der auch im Zeitalter des Digitalen irgendwie seine Berichte absetzen muss, immer auch in schwierige Situationen. Du hast vorhin über Moria erzählt, das Lager, das gebrannt hat im September. Du warst dann dort. Und da ist es dann jeweils nicht ganz einfach, die entsprechende technische Infrastruktur hinzukriegen.
Ja, also es war schwierig. Das Hotel, wo ich vorher war, mit gutem WLAN, das war ausgebucht. Und ich hatte wo ich über den Brand berichten musste, hatte ich dann nur ein Hotel mit schlechtem WLAN gefunden. Und wenn ich dann irgendwann in der Nacht meinen Bericht fertig hatte für Frühsendung in Deutschland, musste ich den noch überspielen. Dafür brauchte ich gutes Internet. Das ging in meinem eigenen Hotel nicht. Also bin ich, zum Glück gab es da keine Ausgangssperre, zu Fuß vor mein früheres Hotel, wo sich mein Laptop einloggen konnte in deren WLAN. Und dann habe ich da vom Bürgersteig aus nachts um 12:15 den Beitrag über das Lager Moria für die Frühprogramme des SWR unter anderen ARD-Sender überspielt.
Was bleibt, Thomas Bormann, von all diesen Jahren, was bleibt möglicherweise auch von dieser Sendung, diese alte griechische Erkenntnis, die Sokrates mal formuliert hat?
Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das bedeutet für mich, ich habe gesehen, also es gibt in der Türkei, in Griechenland noch so viele Orte, Ziele, Menschen, die ich gerne besuchen möchte, dass ich mich darauf freue, irgendwann mal wieder dorthin zu können, gerne auch privat. Ja. In einem Urlaub, der vielleicht in diesem Jahr wieder möglich ist. Griechenland arbeitet dafür, die griechische Regierung kämpft für einen Impfpass. Und wer dann einen Impfpass hat, der soll ohne große Schwierigkeiten einreisen dürfen.
Hans Reitz hat mit seiner Eventagentur den Anspruch, ein sozialer Unternehmer sein zu wollen. Die Krise stelle allerdings die Prinzipien des Unternehmens auf die Probe. Am Donnerstag berichtete er in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim. Hans Reitz sagte über die Veränderungen in der Veranstaltungsbranche.
Also was immer mit Hospitality, mit Ereigniskultur zu tun hat, haben wir de facto nun mal ein Berufsverbot seit März letzten Jahres und die Geschäfte laufen bestimmt nicht gut.
Ja. Mussten Sie Leute entlassen?
Wir haben einen Weg gefunden, also wir waren quasi vor März knapp so in der Gesamtgruppe um die 110 Leute. Wir sind jetzt noch an die 45. Wir haben dann viele mit jedem Einzelnen gesprochen. Studierst du nochmal? Such mir dir was Neues. Also wir mussten keinen in die Arbeitslosigkeit schicken, aber wir haben viel Aderlass gehabt.
Ja. Sind die Leute auf Kurzarbeit gegangen?
Nee, wir waren einmal ganz kurz in Kurzarbeit Anfang März und dann habe ich im April entschlossen, dass wir alle Menschen wieder so einsetzen und dass wir uns einbringen in die tägliche Bewältigung der Krise.
Wenn die Geschäfte vor Corona auf 100% waren, auf wie viel Prozent sind sie jetzt?
Auf 30-40%.
Immerhin?
Ja, immerhin, genau. Wir haben auch im Oktober noch große Events, wir haben auch im November, wir haben natürlich weit über 30 Veranstaltungen letztes Jahr in den letzten 3 Monaten noch abgewickelt.
Digital?
Digital dann natürlich alles viel. Aber da ist es im Moment in unserer Branche, dass wir alle quasi auf Entdeckungsreise sind. Und das ist natürlich eine ganz andere Wirklichkeit.
Ist das ein Modell für die Zukunft oder vorsichtiger formuliert, kann man aus dem, was Sie da digital jetzt veranstaltet haben, für die Zukunft was lernen?
Ja, wir haben mit den digitalen Themen 2008 und 2010 schon sehr früh begonnen. Also wir haben schon Chatroulette 2008 besucht, World Café haben wir digital 2011 mit der BASF gemacht und so weiter. Wir forschen schon sehr lange damit, was geht. Also es wird natürlich bleiben. Was super bleibt, ist, dass der Gast und der Teilnehmer es besser gewohnt ist.
Gibt es Nächte, wo Sie nicht sehr gut schlafen?
Jede Nacht, also der Alltag ist so, du stehst in der Früh um 7 Uhr auf, machst deine Familienarbeiten, gehst um 8:30 in den ersten Zoom-Meeting, wir arbeiten bis um 19 Uhr, dann kommt wieder 2 Stunden Familie, ab 21 Uhr ist Krisensitzung bis Mitternacht, dann gehst du Mitternacht nochmal kurz kalt duschen, gehst wieder ins Bett und dann, das ist seit 5 Monaten 7 Tage Woche.
Wie sieht es mit staatlicher Hilfe und staatlicher Unterstützung aus?
Ja, also wir haben jetzt von März bis heute die staatliche Unterstützung zugesagt bekommen. Und davon sind 36% angekommen, 64% warten wir hängeringend jeden Tag jetzt. Also der Großteil muss jetzt die Tage kommen, sonst wird es ganz eng.
Also 2/3 stehen noch aus. Ja. Wie reagieren die entsprechenden Stellen bei Nachfrage?
Man kann nicht nachfragen. Man hat ja nur noch als einen einzigen Ansprechpartner seine Steuerberaterin. Bei mir ist es die Frau Grudewig. Man kann ja gar nicht nachfragen.
Ja. Das Jahr 2021, haben Sie es schon abgehakt?
Also ich habe mich schon letztes Jahr sehr stark auf die Ereignisjahre 22, 23, 24 gekümmert. 21 nicht abgehakt. Ich gucke mit jeder Kraft, die wir haben, im Hier und Jetzt in der Krisenbewältigung da zu sein. Wir sind Ereignismenschen. Wir können unsere Kraft auch so einbringen.
Der Niederbayer Hans Reitz hat eine besondere Biografie. Mit 14 Jahren schmiss er die Schule, ging mit Anfang 20 nach Indien und lebte dort 7 Jahre. Später gründete er eine Eventagentur, die gleichzeitig ein soziales Unternehmen sein will. Am Donnerstag war er zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und da erzählte Hans Reitz über die besondere Lebensgeschichte seiner Großmutter, die 1920 in Regensburg eine Tankstelle aufgemacht hatte.
Ich habe sie ja leider nie kennenlernen dürfen, aber wenn ich mir das vorstelle, eine Frau, die 11 Kinder auch zur Welt gebracht hat, auch allein schaffend war, weil mein Großvater sehr schwere Kriegsverletzungen hatte, er konnte noch Kinder zeugen, aber nicht mehr arbeiten. Ja. Und sie hat eine Schlosserei und eine Tankstelle betrieben. Als Frau. Unglaublich
stark. Und dann ihre Mutter auch unternehmerisch tätig als Wirtin?
Meine Mama ist dann quasi das letzte von den 11 Kindern gewesen, ist 38 geboren und ist dann, als sie sich dann in den 50ern ausgezogen ist, hat sie sich sofort auch selbstständig gemacht. Ja.
Dann also irgendwann Indien, da waren Sie Anfang 20. Sie haben vorhin erzählt, dieser Film Gandhi war sozusagen spirituell für Sie etwas, was Sie auf diesen Weg gebracht hat. Kam noch was anderes dazu?
Ja, natürlich die Neugier. Und wie ist es irgendwo anders, in einem anderen Kontinent? Ich muss sich vorstellen, ich bin bin am 4. April 87 nach Indien. Da war ich 21, bis dahin war ich noch nicht mal am Meer. Also das heißt, ich bin noch nicht mal über die Alpen, also bis zu den Alpen gekommen, aber nicht jenseits. Also für mich war natürlich jetzt auch Zeit, ich habe ja immer gearbeitet davor, für mich war auch mal Zeit, das Meer zu sehen. Ich werde das nie vergessen, als ich zum ersten Mal am Meer stand.
Sie sind aber nicht nach Indien gegangen, um klassischerweise auszusteigen.
Ich habe mit hohem Respekt habe ich das Wirken von Mutter Teresa gelesen. Ich wollte da auch hin, ich natürlich auch mit dann City of Joy, bin dann nach Kalkutta und wo immer ich helfen konnte, versuchte man zu helfen. Als ich ankam im April 87, war ein Monat später, im Mai 87, eine große Cholera-Epidemie in den Ort Hampi und Hospet. Ja, und dann war ich 4 Wochen lang da in Einsatz und habe mir dann selber noch Cholera eingeholt. Da habe ich zum ersten Mal dann gemerkt, was eine Epidemie auslöst und wie die Leute wirklich umfallen. Also bei der Cholera ist das ja, da kannst du ja von heute auf morgen sehen, wie sie durchwuchert.
Wie haben Sie es überlebt?
Ich hatte Glück, sehr viel Glück. Ich hatte dann Ärzte, ich habe mir nicht nur die Cholera geholt, sondern Indien hat mich ja dann mit allen beschenkt, also mit Tuberkulose, mit Malaria, mit Hakenwürmer, mit Salmonellenvergiftung. Ja.
Ist da was geblieben?
Ja, meine Lunge ist natürlich heute, mit 33 hatte ich dann, also 10 Jahre später hat die Lunge dann auch kollabiert. Aber nichtsdestotrotz, man schnauft heute noch und man will halt hier bleiben in diesem Leben.
Haben Sie wegen Corona deshalb dann auch doppelte Angst?
Ich habe keine Angst mehr vor krank oder von Sterben oder von Leid, das ist also weg. Aber ich muss halt, bin ein bisschen mehr vorsichtiger wie andere.
Was Mutter Teresa angeht, die Sie ja dann in Kalkutta auch erlebt haben, ist es so eine war das so eine beeindruckende Figur, als die sie immer dargestellt wird?
Also die Güte, die sie ausstrahlt, ist sensationell. Und sie redet ja nicht so viel. Also wir waren da, ich war damals dort, um auch zu helfen. Also Tiefenerfahrung ist eher, wenn du einen Menschen dann aus der Gosse aufhebst und ihn hochhebst und ihn dann nach Hause bringst, dann die Hand hältst. Also die Barmherzigkeit, das hat sich tief bei mir verankert, ja.
Den Tod zum Gesprächsthema machen, das hilft. Das sagt Norbert Fischer. Er ist Sterbeforscher und hat eine Professur am Institut für empirische Kulturwissenschaft in Hamburg. Er will wissen, wie sich der Umgang mit dem Thema Tod, Trauer und Erinnerungskultur verändert. Am Freitag schilderte er in SWR1 Leute, was sich aktuell ändert.
Ja, wir haben im Umgang mit der Corona-Pandemie wirklich grundlegende Veränderungen, weil wir einfach nicht mehr so Abschied nehmen können, wie wir es vielleicht noch vor einem Jahr machen konnten. Die Trauerfeiern, die Bestattungsfeiern haben sich geändert, aber wir haben auch Entwicklungen, die versuchen, dem etwas entgegenzusetzen. Gesellschaftliche, zivilbürgerliche Initiativen, die gegen das Vergessen der Corona-Toten angehen. Es gibt eine Initiative, Corona-Tote sichtbar machen, die in über 30 deutschen Städten in den letzten Wochen immer wieder zu Aktionen aufgerufen hat, jeweils Sonntagnachmittags und an zentralen Schauplätzen Gedenkorte eingerichtet hat, wo andere dann Lichter zum Beispiel hinterlegen konnten oder Botschaften hinterlegen konnten. Die Aktion begann in Berlin, initiiert von einer Journalistin und einer Künstlerin.
Also da kommt es häufig auf eigene Initiativen an, um etwas zu verändern. Jetzt gibt es Nachfragen von den SW1-Hörerinnen und Hörern, zum Beispiel Rascho aus Stuttgart fragt nach, ja, in unserer Gesellschaft, die immer funktionieren muss, ist da überhaupt das Trauern noch richtig möglich?
Ja, ich denke, es gibt immer Freiräume, es gibt immer bei aller Rationalität, bei aller Funktionalität auch Emotionalität und Solidarität. Wir haben das zuerst in den 90er Jahren in den AIDS-Selbsthilfeorganisationen erlebt, wir haben es in der Hospizbewegung erlebt. Es gibt ja nicht die eine Gesellschaft, auch der Leistungsmensch, wenn ich ihn mal so pauschal nennen darf, hat auch immer Momente des Innehaltens, der Emotionalität, der Gefühle, des Verweilens. In diese Lücken, da kann dann die Trauerkultur hineinstoßen. Da können wir sagen, jetzt halten wir mal einen Moment inne, mindern die Geschwindigkeit, entschleunigen, wie es ja während der Pandemie auch organisatorisch häufig nötig war. Und dann versuchen wir, drüber nachzudenken, was passiert jetzt hier mit uns? Wie verändert die Pandemie uns und müssen wir nicht auch an die denken, die jetzt allein in den Altenheimen sind, in den Krankenhäusern, die keinen Besuch empfangen dürfen und vor allem an die, die alleine sterben. Und dagegen setzt die Gesellschaft, setzen diese zivilbürgerlichen Initiativen doch etwas.
Ja, da braucht es ein gesamtbürgerliches Engagement. Sie nennen beim Thema Tod gleichzeitig auch das Thema Humor. Das passt erstmal auf den ersten Blick nicht zusammen. Warum ist es dennoch Ihrer Meinung nach so wichtig?
Weil der Tod auch etwas Befreiendes braucht. Wir haben es erlebt innerhalb der eigenen Familie, wenn die Kinder wie selbstverständlich auf den Friedhöfen umherspielen. Friedhofsverwaltungen streben es an, dass Kinder auf den Friedhof kommen. Der Hauptfriedhof Karlsruhe hat beispielsweise einen Spielplatz auf seinem Friedhof einmal eingerichtet. Ich finde, Tod, Bestattung, Erinnerung, Trauer sollten etwas Selbstverständliches haben. Sie sollten zum Leben dazugehören. Zum Leben gehört das Trauern ebenso wie das Lachen. Und das sollte man Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beibringen.
Als Kulturwissenschaftler und Sterbeforscher sind Friedhöfe für Norbert Fischer besonders interessant. Er lehrt am Institut für empirische Kulturwissenschaften an der Universität in Hamburg. Als er jetzt nach Stuttgart zu SWR1 Leute kam, führte ihn sein erster Gang auf den Friedhof.
Es war mein erstes Ziel auf dem Hoppenlauf-Friedhof. Inzwischen fast inmitten der Stadt gelegen, sehr leicht vom Bahnhof zu erreichen. Stuttgart hat ja den Vorteil, dass es Friedhöfe hat, die mehrere kulturhistorische Epochen widerspiegeln. Den Hoppenlauf-Friedhof, der bis in die frühe Neuzeit hinausreicht, den Fangelsbach-Friedhof, der das bürgerliche Zeitalter repräsentiert und natürlich den Prag-Friedhof.
Dennoch sagen Sie, der Friedhof verliert an Bedeutung. Warum?
Der Friedhof verliert an Bedeutung zum einen, weil der Friedhofsbesuch für viele Hinterbliebene nicht mehr selbstverständlich ist. Statistische Untersuchungen zeigen, dass ein Großteil der Bevölkerung, sicherlich die Mehrheit, kaum mehr wöchentlich auf den Friedhof geht, vielleicht noch einmal im Jahr oder mehrfach im Jahr und nur noch eine qualifizierte Minderheit von 10-20% wirklich ganz regelmäßig auf den Friedhof geht. Der zweite Grund ist, dass es inzwischen Bestattungsorte außerhalb des klassischen Friedhofs gibt, also Bestattungsorte außerhalb der kommunalen oder kirchlichen Friedhöfe. Das wichtigste Beispiel sind hier die sogenannten Bestattungswälder, also wo es Baumbestattungen gibt. Und bei uns im Norden sind auch die Seebestattungen ein wichtiger Faktor inzwischen geworden, die in einzelnen Städten, Küstenstädten 10-20% der Bestattungen ausmachen.
Wobei Deutschland hält an dem Friedhofszwang fest. Warum ist das so?
Ja, der Begriff Friedhofszwang ist etwas unglücklich. Es gibt also eine Beisetzungspflicht auf Friedhöfen ganz grundsätzlich. Die hat historisch-hygienische Gründe. Das ist sicherlich nachvollziehbar. Nun gibt es inzwischen durch die Einführung der Feuerbestattung und die Aschenbeisetzung da nicht mehr so den Zwang, auf hygienische Maßnahmen eines verwesenden Körpers zu achten. Und diese Aschenbestattung haben es eben ermöglicht, wie wir es ja in Nachbarländern sehen, dass die Asche auch mit nach Hause genommen wird oder dass sie in der freien Natur verstreut wird oder auf ganz anderen Plätzen, wie bei uns in den Bestattungswäldern, beigesetzt wird.
Bremen hatten Sie schon angesprochen. Da ist es aber so, das gilt nur für Bremer Bürger. Und die müssen zu Lebzeiten schriftlich geklärt haben, an welchem Ort ihre Asche ausgestreut wird. Also doch sehr bürokratisch.
Ja, das Friedhofs- und Bestattungswesen ist in Deutschland traditionell sehr bürokratisch und stark reglementiert. In Bremen ist seit dem 1. Januar 2016 grundsätzlich die Beisetzungspflicht für Aschen auf Friedhöfen aufgehoben. Viele machen es dann im eigenen Vorgarten. Sie dürfen sie zum Beispiel nicht mit in die eigene Wohnung nehmen. Das heißt, alle, die keinen eigenen Garten haben, sind hier im Nachteil. Sie können auch einen Antrag stellen auf Ausstreuen der Asche im öffentlichen Raum, etwa im Stadtpark oder an der Weser.
Wie erleben Sie das als Wissenschaftler? Ist da gerade ein Wandel, der sich vollzieht?
Wir haben in der Bestattungskultur und insbesondere bei den Bestattungsorten eine erhebliche Dynamik im Moment. Das betrifft die Friedhöfe als solche. Auch hier wandelt sich das Erscheinungsbild. Die klassischen Familien- oder Einzelgräber werden zunehmend aufgegeben zugunsten von Gemeinschaftsgrabstätten. Es gibt in Hamburg und in München sogenannte Gärten der Frauen, die aus der Frauenbewegung heraus entstanden sind. Es gibt Bestattungsplätze für Fußballfans, die im Übrigen in den Niederlanden und in Großbritannien noch viel verbreiteter sind. Wir haben dann natürlich die Entwicklung, dass die Leute zu einem gewissen Prozentsatz auch die Bestattung in der freien Natur, sprich in den Bestattungswäldern, anstreben. Das ist nach wie vor eine Minderheit, die sicher prozentual im einstelligen Bereich liegt, die aber doch einen gewissen Anteil darstellt.
Eins gehört. SWR 1.